Moin Moin und ein bullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Heute treffen wir uns hier zur Blockzeit 675902 und mit dabei habe ich den Fab. Hi Fab.
Hi zusammen.
Und wir haben einen Gast dabei, den Professor Dr. Rieck. Und normalerweise würde ich jetzt am Anfang einer Folge sagen, wenn euch das gefällt, teilt das am Ende gerne, verteilt es unter den Bekannten. Aber das macht aus spieltheoretischer Sicht wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn, weil man das hier gesammelte Wissen auch durchaus zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann. Und warum das so ist oder ich vielleicht gerade auch Quatsch erzählt habe, das kann Professor Dr. Rieck euch gleich mal selber erzählen. Hallo, Herr Rieck.
Ja, hallo. Und eigentlich habe ich gehört, sag mir mal Moin Moin, oder? Sag ich das jetzt auch mal.
Ja.
Lustigerweise verwende ich das übrigens sogar im echten Alltag auch. Da werde ich auch mal ganz komisch angeguckt, warum ich Moin Moin sage.
Aber oh, super.
Ich finde das eigentlich eine ganz gute Begrüßung.
Vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen was zu Ihnen für die Hörer, die Sie nicht kennen. Was machen Sie so den lieben langen Tag?
Naja, offiziell bin ich Professor für Finance und für Wirtschaftstheorie, wie das Ganze immer so schön heißt. Also Wirtschaftstheorie ist sozusagen die angewandte Spieltheorie. Und wahrscheinlich kennen mich dafür auch die meisten. Also einige wissen, dass ich tatsächlich auch Finance mache, aber die meisten wissen, dass ich Spieltheorie mache. Ganz einfach deshalb, weil ich da einen YouTube-Kanal habe, bei dem relativ viele Leute regelmäßig mit dabei sind. Und ich versuche dort immer so Alltagssituationen rauszunehmen und ein bisschen zu erklären, wie denn die strategischen Hintergründe dieser Situation sind und was man damit Schlaues machen kann, um sich da drin halt gut zu verhalten. Und das war wahrscheinlich auch das, worauf Sie am Anfang angespielt haben, oder?
Genau, richtig. Da gab es mal einen ähnlichen Kommentar, wie ich es jetzt gerade erzählt habe, unter einem Ihrer Videos. Und da sagten Sie nur, dass das Spiel theoretisch auch eine gute Entscheidung wäre, dieses Video nicht zu teilen. Das fand ich sehr witzig.
Ja, das in der Spieltheorie, das ist ja ein weites Feld und es gibt viele verschiedene Situationen. Es gibt halt in der Tat manche Situationen, da lohnt es sich, Informationen für sich zu behalten. Es gibt andere Situationen, da lohnt es sich, dieses Wissen möglichst schnell zu teilen. Bei den Sachen, über die wir hier heute sprechen, bin ich mir gar nicht so ganz sicher, in welche Klasse das fällt. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, worüber wir gleich sprechen werden. Aber manchmal ist es ja schon so, dass man gerne möchte, dass die anderen genau wissen, welche Informationen man hat und wieso man glaubt, dass irgendetwas passiert. Ganz einfach, damit die alle mitmachen, denn oft gibt es solche sich selbst verstärkenden Effekte. Und also gerade bei sich selbst verstärkenden Effekten, da möchte man eben, dass die anderen möglichst eigentlich eher mit auf dem eigenen Boot mit dabei sind. Also man muss da schon sehr fein abwägen, wann man Informationen weitergibt und wann nicht. Wir neigen, glaube ich, übrigens dazu, zu häufig Informationen nicht weiterzugeben. Also auch in Fällen, in denen es eigentlich gut wäre. Ich kann übrigens auch mal eine Anekdote erzählen. Sorry, das muss ich jetzt einfach mal machen. Das gehört hier vielleicht gar nicht so dazu, aber trotzdem. Und zwar, das war so ein Spiel, was ich mal mit Kindern gemacht habe. Das war so eine Art Schatzsuche, könnte man sagen. Und das waren zwei Teams und die konnten sich über so ein Walkie-Talkie gegenseitig Informationen geben. Und das Gemeine bei der Sache war, Team A kam nur dann weiter, wenn es von Team B die entsprechenden Informationen bekommen hat und umgekehrt. Also das heißt, die mussten sozusagen zusammenarbeiten, um am Ende diesen Schatz zu finden. Und was die erste Reaktion bei beiden Teams erstmal war, das war, oh, wir haben hier Informationen, das sagen wir den anderen nicht. Und das war ein echter Lernprozess, einfach zu merken, oh verdammt, wenn wir denen das nicht sagen, dann kriegen wir nicht den nächsten Step und kommen da überhaupt gar nicht an. Also ich habe das gemacht, weil ich so ein bisschen die Vermutung hatte, dass wir in unserem Bildungssystem zu früh auf Konkurrenz setzen und zu wenig auf Kooperation. Und ich war wirklich erstaunt darüber zu sehen, dass es also wirklich in ganz, ganz frühem Alter schon passiert.
Ja? Ah, interessanter Punkt, ja.
Ja, wir sind übrigens durch jemanden aus unserer Community nochmal auf Sie gestoßen worden. Sie hatten ja neulich in einem anderen Podcast beziehungsweise auf einem anderen YouTube-Kanal ein Video auch zu Bitcoin gemacht. Und da wäre jetzt erstmal die erste Frage, wie stehen Sie zu dem Thema, was ja quasi unser Hauptthema ist und wie sehen Sie das so?
Also Sie meinen, wie ich zu Bitcoin im Allgemeinen stehe, zu Kryptowährungen im Allgemeinen?
Genau, richtig, ja.
Ja, mega coole Sache. Also das muss man einfach mal so sagen. Ja. Das ist eine der ganz großen Entwicklungen, die wir in der letzten Zeit hatten und die auch erstmal sozusagen intellektuell ein echter Gamechanger sind. Also das muss man natürlich schon sehen. Ja. Es ist nicht unbedingt was für jede Generation. Also es ist komischerweise schon etwas, da muss man sozusagen Youngster sein, um da richtig schnell wirklich reinzukommen. Wobei übrigens der Einzige, den ich kenne, der mit Bitcoin wirklich Geld verdient hat, meine Generation ist. Aber vielleicht bestätigen Ausnahmen die Regel. Ja. Aber ansonsten ist das eine hochinteressante Sache und das wird garantiert auch etwas sein, also erstmal was bleibt und was an vielen Stellen es schafft, sozusagen die digitale Welt mit der realen Welt zu verbinden. Die digitale Welt ist ja normalerweise so ein bisschen abgeschirmt von dem anderen. Ja. Also man kann keine sozusagen echten Einflussnahmen auf die reale Welt machen, solange man nur in der digitalen Welt ist. Und ich sage immer, diese ganzen Sachen mit Blockchain und also verwandten Gebieten, die sorgen eigentlich dafür, dass man eben plötzlich sozusagen im rechtlichen Raum Dinge bewegen kann, und zwar aus dem digitalen Raum heraus. Und das ging vorher nicht. Vorher brauchte man immer noch irgendwelche Mittelsmänner dazwischen, mit denen man diese Art von Bewegungen machen konnte. Und dass das jetzt eben auf einmal automatisiert funktionieren kann, das wird, also bin ich mir ganz sicher, ganz große Änderungen hervorrufen. Also ich spiele auch sowas an wie Smart Contracts beispielsweise, ja? Mhm. Dass man eben tatsächlich auf einmal eben automatisiert bestimmte Abläufe laufen lassen kann.
Ich hatte auch gesehen, Sie haben vor einiger Zeit auch so ein Video zum Thema Bitcoin Mining gemacht. Das muss Ihnen ja aus spieltheoretischer Sicht auch zusagen, dieses Thema, oder?
Ja, das ist natürlich völlig faszinierend. Ja. Wir kennen das in der Spieltheorie ja als ein häufiges Phänomen, dass wir innerhalb eines Spieles bestimmte Informationen einfach nicht verbreiten können. Also man braucht sozusagen Informationen über das Spiel, um eine bestimmte Art von Informationen verbreiten zu können. Und was dieses Mining ja letztlich versucht, ist, endogen, also aus einem System herauskommend, Informationen zu gemeinsamem Wissen werden zu lassen. Ja, also klingt das ein bisschen philosophisch, das sind alles Begriffe, die kennen wir in der Spieltheorie ganz genau mit gemeinsamem Wissen und sowas. Also jedenfalls, das ist eine Art und Weise, wie man eigentlich eine Art von Informationen verbreiten kann, von der wir vorher innerhalb von Spielen gesagt hätten, da stehen wir mit Brücken an der Wand, die können wir so eigentlich gar nicht verbreiten. Und auf einmal gibt es eben Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das ist schon wirklich eine sehr coole Sache. Vielleicht hier zu diesem gemeinsamen Wissen. Wir unterscheiden immer, ob man etwas weiß oder ob das Wissen so weit verbreitet ist, dass die anderen wissen, dass man selber weiß, dass die anderen wissen und so weiter und das in alle unendlichen Ebenen hinein. Das wirkt manchmal für Außenstehende so, als wäre das eine völlige Haarspalterei, ist es aber nicht. Also Spiele haben eine dramatisch andere Lösung, wenn ein Wissen gemeinsames Wissen ist, im Vergleich zu ist es nicht gemeinsames Wissen. Ja, riesiger Unterschied, der damit entstehen kann. Und wenn wir hier einen Algorithmus haben, der in einem Spiel eine Information zu gemeinsamem Wissen machen kann, das ist schon wirklich eine extrem coole Sache.
Da wären wir ja auch beispielsweise bei einem großen Unterschied, den Bitcoin als, ich sag mal, geldpolitisches System jetzt zu dem, was wir aktuell mit den Zentralbanken haben. Das ist ja ein sehr großer Unterschied, ne? Weil bei Bitcoin, sage ich mal, sind die Regeln bekannt und jeder der Teilnehmer weiß darüber Bescheid, kennt beispielsweise so etwas wie diese 21-Millionen-Grenze. Und beim Handeln der EZB ist uns, was die Geldmenge angeht, beispielsweise kein Oberlimit bekannt.
Und dazu kommt natürlich auch noch, dass bei Bitcoin klar ist, dass jede hinzukommende Einheit eine gewisse Arbeitsleistung benötigt. Ne? Also durch dieses Proof of Work muss ja gewisse Energie verbraucht werden, um neue Einheiten ins System zu bringen. Auch das ist so ja im aktuellen System nicht gegeben.
Ja, wobei da muss ich, glaube ich, ein bisschen hier auf die Bremse treten oder Essig in den Wein schütten oder wie man da sagt. Ja. Also viele glauben ja, ein Bitcoin habe deshalb einen Wert, weil dort Arbeitsleistung reingeflossen ist. Interessanterweise ist das übrigens eine Theorie, die ursprünglich von Karl Marx kommt. Ja? Das ist den meisten so gar nicht bewusst. Aber bei Marx ist das ja so, dass die Arbeit in die Produkte hineinfließt, in diesen Produkten sozusagen gerinnt und dann am Ende eben einfach die geronnene Arbeit ist das, was der Wert dieses Produkts darstellt. Und diese Sichtweise, die ist natürlich schön anschaulich, aber die übersieht etwas. Die übersieht nämlich, dass die Arbeit, die dort reinfließt, auch eine effektive Arbeit sein muss. Also wenn man den ganzen Tag lang nur Blödsinn macht und sich anschließend darauf beruft, dieser Blödsinn sei als Arbeit eingeflossen, das Produkt, dann stellt man fest, die Leute wollen das aber nicht. Es ist ein Schrottprodukt geworden. Wir kennen das von den ganzen Produkten, die wir von VEB irgendwas kaufen konnten oder nicht gekauft haben. Ja? Da war das eben zum großen Teil so, dass man sagen muss, die sind eben nicht so toll geworden, diese Dinge. Und deshalb darf man sich eben nicht einreden, dass automatisch dadurch, dass Arbeit in ein Produkt hineingeflossen ist, also in dem Fall digitale Arbeit, dass das etwas ist, was eine Werthaltigkeit garantiert. Es ist sogar noch schlimmer. Die Fiat-Währungen haben hier teilweise einen für meine Begriffe zu schlechten Ruf. Also gerade so in ihren Kreisen, da ist immer so, Fiat-Währung und so. Ja. Das ist ja etwas, das ist rein willkürlich und hat keine Obergrenze und da kann jeder machen, was er will. Das stimmt nur zu einem gewissen Grad. Also das stimmt ganz einfach deshalb nicht vollständig, weil normalerweise, also wenn alles mit rechten Dingen zugeht, ja, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber wenn es mit rechten Dingen zugeht und sich die Leute so verhalten, wie seriös sie sich verhalten sollten, also gerade in den Zentralbanken, dann geben die dieses schöne Zentralbankgeld nur dafür raus, dass sie etwas anderes als Gegenleistung bekommen und sei es als Sicherheit. Und das muss etwas sein, wovon die anderen sagen, ja genau, das ist am Markt etwas wert. Also sie fragen nicht danach, wie schwierig war es, das Ding zu bauen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wie viele Leute gibt es am Markt, die das toll finden, was wir hier gerade als Sicherheit annehmen. Und deshalb ist diese Fiat-Währung in einem funktionierenden Fiat-Währungssystem durchaus etwas, was werthaltig ist und was vor allen Dingen im Gegensatz zu Bitcoin mit der Wirtschaft atmet. Also wenn die Wirtschaft selber gerade höheren Liquiditätsbedarf hat, dann geht automatisch durch diese Konstruktion die Liquidität hoch. Und wenn der Liquiditätsbedarf zurückgeht, dann geht es auch automatisch ebenfalls wieder zurück. Und das sind ganz wesentliche Vorteile gegenüber solchen Sachen wie einem Bitcoin oder auch Gold, was einfach mehr oder weniger fix ist und vor allen Dingen exogen fixiert.
Wegen dieser Wertthematik muss ich vielleicht noch ergänzen. Das habe ich auch so nicht gemeint, dass der Bitcoin einen in Anführungsstrichen intrinsischen Wert durch den Energieverbrauch erhält, sondern dass das einfach sicherstellt, dass ich zusätzliche Einheiten nicht komplett aufwandslos erzeugen kann. Oder also der Wert eines Bitcoins selbst, der ergibt sich durch was anderes, durch die Durchdringung des Netzwerks, das Vertrauen, das man in das Netzwerk hat oder die Anzahl der Leute, die im Netzwerk agieren. Dadurch entsteht der gehandelte Wert von einzelnen Bitcoins. Und da bin ich absolut bei Ihnen, dass der nicht dadurch entsteht, dass Mining Geld kostet. Ja, das würde ich absolut so unterschreiben. Und was jetzt Dennis gerade noch gesagt hat, eben sehe ich auch einen wichtigen Punkt. Wenn man die Regeln alle einhalten würde, ja, dann wäre das super. Aber Menschen sind halt Menschen und die Anreize sind halt immer die in einer Notsituation, wie wir sie jetzt auch mit Covid hatten. Ja, ich sage jetzt mal, die Tools zu nutzen, die man zur Verfügung hat, oder? Und irgendwie den kurzfristigen Benefit mitzunehmen und die langfristigen Probleme auf die lange Bank zu schieben. Auch wenn dann vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Wahlperioden später das Leuten auf die Füße fällt, ja, dann schaut man da nicht unbedingt drauf.
Für mich der springende Punkt bei dem, was Sie sagen, ist das Wort funktionierend. Also wir hatten beispielsweise Ingo Sauer auch schon als Gast und gerade in dem zweiten Interview mit ihm, wo wir über den Euro und Europa gesprochen haben, waren wir uns alle einig, dass das wirklich ein tolles Konstrukt ist und super funktionieren kann, wenn denn die Regeln, die man sich selber gegeben hat, auch in der Praxis eingehalten werden würden. In der Praxis müssen wir uns aktuell aber eingestehen, dass die EZB über diese Regeln hinaustritt und das in letzter Zeit nicht mehr ganz so ernst nimmt.
Naja, die Idee bei der unabhängigen Zentralbank, die war ja, wir geben etwas aus unseren Händen heraus in die Hände von Gralshütern. Ja, und diese Gralsritter, die haben ein ehernes Ziel und an dieses Ziel halten die sich einfach. Das ist die Idee. Und sofern diese Gralsritter eben tatsächlich dieses Ziel verfolgen, ist es natürlich auch eine wirklich gute Sache. Ja, denn jetzt weiß man, das ist ja exogen. Also wir können zum Beispiel auf die Geldmenge jetzt als Politiker keinen Einfluss nehmen. Das machen die Zentralbanker irgendwie alleine. Und dann funktioniert dieses System halt relativ gut. Blöd ist es, wenn auf einmal diese Gralsritter ganz andere Zielfunktionen haben. Warum auch immer. Also sei es aus Dummheit, sei es aus Bestechlichkeit oder sei es aus Kumpelwirtschaft oder weiß ich, was einem da alles einfallen kann. Also es gibt tausende von Gründen, wodurch die korrumpiert werden könnten. Und wenn diese Zielfunktion auf einmal in eine falsche Richtung geht, warum auch immer, dann ist natürlich diese Unabhängigkeit eine große Katastrophe. Also die Unabhängigkeit wurde ja eigentlich mit der Maßgabe gegeben, dass man sagt, und euer Job ist es, einfach die Geldwertstabilität sicherzustellen und sonst gar nichts. Das war die Idee. Und jetzt sehen wir, das tun sie einfach nicht mehr. Also bei der Diagnose bin ich durchaus dabei. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, was wir im Augenblick haben und was natürlich auch zum gewissen Grad ein spieltheoretisches Problem ist, weil wir eben nicht so ganz genau verstehen, was sind denn jetzt eigentlich die Anreize, die auf diese Zentralbanker einwirken. Wobei mir übrigens oft gesagt wird, also als Spieltheoretiker neige ich dazu, hinter dem, was ich sehe, eine Absicht zu vermuten. Also ich sage eigentlich mal sozusagen als Grundanstellung, das ist kein Zufall, es ist auch keine Dummheit, was dort gerade zu sehen ist, sondern es ist eine Absicht von einer anderen Seite. Da hat also irgendein Spieler rational gehandelt oder zumindest versucht rational zu handeln, also zumindest mal vernunftbegabt gehandelt und deshalb tut er das, was er tut. Und mir wird oft vorgeworfen, dass das eine fehlerhafte Sicht sei. Also es gibt den sogenannten Henlon-Razor, ja, der besagt, man soll nicht durch Boshaftigkeit erklären, was auch hinreichend gut durch Dummheit erklärbar ist. Und diese Theorie sagt so ein bisschen, die menschliche Dummheit führt zu viel von dem, was wir sehen. Ich kann mich damit nie so wirklich anfreunden. Also ich selber bin eigentlich immer eher auf der Position, dass ich sage, nein, so dumm sind die Menschen gar nicht. Die sind so, dass sie einfach interessensgeleitet handeln. Und das tun sie vielleicht manchmal nicht perfekt oder machen da drin Fehler oder sind merkwürdigen Sachen ausgesetzt oder sehen Zusammenhänge nicht und lauter solche Sachen, da bin ich ja gern dabei, solche eingeschränkte Rationalität zu haben. Aber ich glaube, sie handeln eher absichtlich als durch Dummheit. Wobei es übrigens auch eine interessante Theorie der Dummheit gibt. Habe ich neulich ein Buch drüber gelesen, aber da brauchen wir hier nicht einzusteigen. Ja? Also ich habe immer gedacht, Dummheit, naja, lässt sich schwer beschreiben, was das eigentlich ist. Ja? Es gibt interessante Theorie darüber, dass man Dummheit wirklich mehr oder weniger objektiv beschreiben kann. Aber okay, also Klammer zu, das machen wir jetzt nicht.
Ja? Ja, wobei ich würde fast schon sagen, wenn man einen positiven Blick auf die Dinge aktuell behalten möchte, dann hilft diese Theorie fast schon dabei, das lieber so zu sehen, dass Dinge durch Dummheit passieren, als durch eben vielleicht auch böswillige Absicht. Ansonsten sind wir jetzt vielleicht auch schnell in dem Gebiet hier über Verschwörungstheorien etc. zu diskutieren. Da ist man ja heute schnell dabei.
Ja, das stimmt. Also wobei auch bei Verschwörungen, da muss ich auch mal was zu sagen. Ich finde es immer so faszinierend, dass sich Leute einbilden, also von beiden Seiten, ja, Verschwörung, das sei wohl, da sitzen fünf Leute in so einem ganz shady Raum, ja, bei viel Zigarrenrauch, vielleicht heute nicht mehr, heute sind es vielleicht Leute, die auch nicht mehr rauchen, kein Fleisch essen, keine Ahnung, aber jedenfalls sitzen in irgendeinem Hinterraum, ja, und da sitzen die alle zusammen und planen also irgendwie das Böse der Welt, und das ist so eine kleine Gruppe und die steuert alles. Das ist natürlich Blödsinn, ja, das klappt so nicht, weil die gar nicht die Möglichkeit hätten, alles zu steuern. Was aber passiert ist, dass sich plötzlich sehr viele einzelne Personen auf eine Denkrichtung hin ausrichten. Ja, es gibt ganz viele solche Effekte, dass solche Synchronisierungseffekte stattfinden. Und da braucht es keine Verschwörung zu geben. Also da braucht es keinen engen Club von Leuten zu geben, die in der Mitte sitzen, in diesem dunklen Hinterzimmer und da alles steuern. Sondern es gibt bestimmte Ideen, die sich einfach selbst unglaublich stark selber verstärken und damit auch andere Ideen unterdrücken. Das sind solche, wie gesagt, positiven Rückkopplungseffekte. Und damit sind viele Dinge, von denen man sagt, ja, das kann ja so gar nicht sein, das muss ja eine Verschwörung gewesen sein, das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist halt Blödsinn, wenn einem einfach mal klar geworden ist, dass durch diesen Rückkopplungseffekt etwas passieren kann, was aussieht wie eine Verschwörung, aber überhaupt keine ist.
Ja, da würde ich Ihnen definitiv zustimmen. Und wir im Bitcoin-Space sind ja auch große Fans von den sogenannten Memes und damit auch am Ende Narrativen, die sich ja auch eben genau, wie Sie es beschrieben haben, auch beispielsweise zu unseren Gunsten entspannen könnten. Ne? Also
ja, klar, Memes, das ist im Grunde genommen auch sowas. Ja? Das ist ja ein wirklich erstaunliches neues Phänomen, was es eigentlich gibt. Ja? Dass solche Memes einfach plötzlich bestimmte Dinge aussagen und damit aber auch gleichzeitig in der Lage sind, sehr, sehr viele Leute zu synchronisieren. Das ist eigentlich etwas, was früher religiöse Symbole hatten. Ich glaube, das ist den meisten nicht klar, ja, aber das übernimmt die gleiche Funktion wie früher religiöse Symbole. Und wer solche Memes versteht, der ist eben sofort mit drin und weiß sofort, gehört sozusagen zum Club mit dazu und versteht auch, wer in diesem Club drin ist und wer nicht. Mhm. Übrigens ist ja Meme als Begriff, ist hier erfunden worden. Ja, das ist ein Kunstwort von einem Biologen, der ganz früh, also Richard Dawkins heißt er, der ganz früh schon einmal gesagt hat, es gibt Gedanken, die infektiös sind. Ja? Also die Gedanken, die stecken andere an als Gedanken, verbreiten sich wie Viren, daher auch dieser Name viral. Und diese Gedanken, die hat er Meme genannt. Und ich hab damals dieses Buch gelesen, fand ich ein ganz fantastisches Buch, ja? Kann ich auch nur jedem empfehlen, das egoistische Gen. Da drin taucht meines Wissens dieser Begriff das erste Mal auf. Und das ist eben etwas, was sich heutzutage also geradezu visionär bewahrheitet hat, ja? Dass diese Memes tatsächlich heutzutage eben unglaublich stark unser Denken bestimmen. Einfach deshalb, weil die sich viel schneller verbreiten können, als das früher der Fall war.
Ich würde gern, bevor wir vielleicht zu den nächsten Sachen kommen, nochmal zu diesem Punkt mit den Zentralbanken und dem, was sie aktuell tun, zurück. Nehmen wir mal an, das ist tatsächlich keine Dummheit, auch wenn wir das oftmals gerne so betrachten und uns auch darüber lustig machen, was da gerade passiert, weil aus unserer Bitcoiner-Sicht macht vieles von dem einfach keinen Sinn mehr. Wenn Sie jetzt sagen, es muss eine Absicht dahinter stecken oder es könnte eine Absicht dahinter stecken, was wäre denn Ihre Vermutung, wo das Ganze herkommt und wohin es führen soll?
Naja, ich kann erstmal die sozusagen gutwilligste Absicht sagen, die dahinter stecken könnte. Das ist nämlich die, dass man bei der Weltwirtschaftskrise im letzten Jahrhundert gemerkt hat, es gibt einen ganz dummen Fehler, den man beim Beginn einer Krise machen kann. Und das ist die Geldmenge zu verknappen. Der Fehler wurde damals gemacht. Das ist ein dummer Fehler, das ist gar keine Frage. Und insbesondere dann, wenn man übergeht von einer sehr großen Geldmenge, die plötzlich sozusagen künstlich schrumpfen lässt in dem einen Augenblick, dann hat man die Krise multipliziert. Also ich glaube, darüber besteht wenig Zweifel und das ist eine der Lehren, die man sicherlich aus der Weltwirtschaftskrise von damals ziehen kann. Und wir wissen alle, das ist nicht so gut ausgegangen. Also das muss uns auch klar sein. Die Weltwirtschaftskrise hat letztlich dazu geführt, dass wir so eine Art Weltuntergang hatten, nämlich zwei Weltkriege, die ineinander kamen. Also das ist kein schönes Szenario. Und daraus gab es eben Lehren, die man gezogen hat. Und eine dieser Lehren ist, also Geldmengen in dem Augenblick zu verknappen, ist doof. Und es gibt sehr viele Theoretiker, die auch heute immer noch sagen, naja, das ist vielleicht nicht nur nicht verknappen, sondern vielleicht sollte man sie in solchen Situationen auch ganz massiv erhöhen. Und da gibt es gute Gründe dafür. Also diese Theorien sind nicht einfach nur Blödsinn, sondern diese Theorien sind schon, dass sie Hand und Fuß haben. Insbesondere auch beispielsweise, weil einige sagen, naja, die reale Geldmenge geht am Ende gar nicht so viel hoch, wie man immer glauben würde. Also weil Zentralbankmenge kann eben sehr stark hochgehen und das, was in der privaten Wirtschaft noch an Geldmenge hinzukommt, kann aber weniger geworden sein. Und dann verhindert man eigentlich nur, dass sozusagen die private Wirtschaft zu wenig Geldmenge hinzufügt. Ja, also lauter solche Geschichten kann man ja auch erzählen. Und die sind nicht dumm, diese Geschichten. Also das ist nicht einfach nur so, dass man dafür boshaft sein muss, um so eine Geschichte zu erzählen, sondern es gibt sehr, sehr gute Gründe, dass diese Geschichten so zutreffen können. Und das war bestimmt auch der Anfang, der dahinter steckt. Also bin ich mir ganz sicher, dass die Leute, die erstmal angefangen haben mit dieser expansiven Geldpolitik, dass die gutgläubig waren und auch mit sehr, sehr guten Gründen, also fachlich fundierten Gründen, genau diese Entscheidung getroffen haben.
Das würde ich auch sogar so unterschreiben, dass das immer so anfängt, sich aber immer über die Jahre multipliziert, oder? Und es gibt ja auch einige Theorien, zum Beispiel aus der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die besagen, dass halt auch diese extremen Boom- und Bust-Zyklen einfach auch nur dadurch entstehen, oder? Weil immer dieser Anreiz besteht, wenn man das mal angefangen hat, das immer weiter zu treiben. Am Anfang macht man das vielleicht, wenn man sagt, oh, jetzt hatten wir ein Jahr irgendwie rückläufige Zahlen in der Wirtschaft, also müssen wir ein bisschen das Ganze ankurbeln. Und dann über 10, 20, 30 Jahre verschafft man sich halt oder bringt man sich in eine Lage, in der eigentlich alles in einer riesigen Bubble ist sozusagen, ne, wo wir jetzt wahrscheinlich auch teilweise sind. Und ich würde behaupten, oder wir wahrscheinlich, Dennis, ich nehme an, du stimmst mir dazu, dass wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn man sich vorher nicht durch Geldmengenausweitung in diese Probleme bringt, dann auch ein deflationäres Geld kein Problem wäre. Also wenn wir jetzt von einer Basis ausgehen, von einer Geldsumme XY, oder, die genügend teilbar ist, damit man damit ordentlich wirtschaften kann, dass man eigentlich seit Tag 1 gar nichts an dieser Geldmenge verändern müsste, weil selbst mit der geringsten Inflationierung der Geldmenge, der künstlichen Inflationierung der Geldmenge, setzt man ja eigentlich nur Fehlanreize. Also es gibt eine Kapitalallokation an Stellen, wo sie sonst nicht gelandet wäre. Oder man versucht dann natürlich durch die Politik, wir möchten das unterstützen, wir möchten grüne Energien, was auch immer, ne? Aber man lenkt das Ganze halt irgendwie künstlich und überlässt es nicht dem in Anführungsstrichen freien Markt. Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, Dennis, unsere These, was wir als Problem sehen, weswegen wir auch Fans von Bitcoin sind, dass wir glauben, dass man diese Bestimmung über die Geldmenge einfach komplett aus der menschlichen Hand nehmen sollte, oder? Bei Bitcoin ist das ja jetzt gerade ein dezentraler Konsens, der wahrscheinlich unmöglich noch zu ändern ist, oder? Und dass das wahrscheinlich eine wesentlich fairere Basis ist für ein Wirtschafts- und ein Geldsystem als eben so ein System, wo wenige Leute dann, nicht die im Hinterzimmer, ja, mit der Zigarre, aber wo halt ein Gremium von Leuten darüber entscheidet, was machen wir jetzt? Ja? Erweitern wir das um 2%, um 4%, um 10%? Kriegt der Kredite oder kriegt der Kredite und so weiter und so fort?
Ich komme mir hier schon vor wie der Vertreter des Establishments. Ja?
Alles gut. Ich meine, wir diskutieren auch gerne kontrovers.
Ja, absolut. Also,
Inflation, kleine Inflation, ja, ist keineswegs nur schädlich. Wir müssen uns vorstellen, gerade was relative Preise angeht, tun wir uns teilweise extrem schwer, Preise auf eine bestimmte Weise anzupassen. Also zum Beispiel einfach zu einem Mitarbeiter hinzugehen, zu sagen, weißt du was, lieber Mitarbeiter, heute gibt es mal ein bisschen weniger Geld als im Monat vorher. Ist gesellschaftlich sehr schwierig. Rechtlich übrigens auch bei uns schwierig. Aber vergessen wir mal das Rechtliche. Es ist einfach auch gesellschaftlich sehr schwierig. Man muss da aktiv was tun. Also es gibt einen Status quo und man muss jetzt aktiv etwas tun, was davon wegkommt. Das ist immer schwierig bei uns. Bei der Inflation ist es nicht so. Bei der Inflation wird das, was der kriegt, der die ganze Zeit weniger. Und jetzt muss man aktiv etwas tun, damit er wieder mehr kriegt. Das heißt also, man hat auf die Art und Weise die ganze Zeit die Möglichkeit zu justieren, ohne jemanden vor den Kopf stoßen zu müssen. Das ist unglaublich viel wert. Also eine leichte Inflation in einer Währung, so in der Größenordnung von 2%, das war ja auch lange Zeit das Inflationsziel, was die EZB hatte, in der Größe von 2% ist etwas, was sozusagen wie so Schmiermittel in der Wirtschaft wirkt. Ich muss jetzt auch nochmal bei der anderen Geschichte, bei dieser festen Geldmenge, ein paar unangenehme Sachen sagen. Wir stellen uns das immer so leicht vor. Wir sagen immer, ja genau, und dadurch, dass die Geldmenge jetzt fixiert ist, dadurch ist alles gut und wird der Wert erhalten, weiß ich was. Okay, ja, das stimmt. Aber das, was wir eben als Ausgleichsmechanismus hatten, das haben wir dann nicht mehr. Mhm. Schlimmer noch, wir müssen in dieser Währung jetzt tatsächlich jeden Monat oder jedes Jahr zu unseren Mitarbeitern hingehen und müssen sagen, pass mal auf, wir haben ja hier eine Währung, die wird ja relativ zu den Gütern, die wir haben, immer mehr wert. Und deshalb, lieber Mitarbeiter, kriegst du diesmal weniger. Sehr schwierig. Denn wir müssen jetzt an jede Menge Stellen, die sich normalerweise automatisch anpassen, müssen wir jedes Mal durch individuelle Verhandlungen eingreifen und mit diesen Verhandlungen auf einmal einen Ausgang herbeiführen, der am Ende wirtschaftlich sinnvoll ist. Das sind unglaublich viele Ressourcen, die wir jetzt auf jede Menge Verhandlungen auf einmal aufwenden müssen an den Stellen, mal ganz abgesehen davon, dass wir das gesellschaftlich nicht gewohnt sind. Also wir verstehen dieses Geld sehr schwer. Mhm. Ja, wir haben jahrelange Erfahrung mit Geld, was so halt so ein bisschen Inflation hat, meinen wir auch ein bisschen mehr. Aber damit verstehen wir ungefähr, wie man sich dazu verhalten muss, damit das sinnvoll ist. Wie man sich bei einer Deflationswährung zu verhalten hat, das wissen wir intuitiv nicht, weil wir damit viel zu wenig Erfahrung haben. Und das kann dazu führen, dass danach die Leute erstmal eine Generation lang katastrophale Fehlentscheidungen treffen. Und das wäre auch meine Vorhersage. Also wenn wir einfach umschalten würden von heute auf morgen auf dieses Geld, klack, ja, sagen also ab morgen gibt es nur noch ein Bitcoin. Neben all den positiven Dingen, die da dranhängen könnten, hätten wir eine Generation, die wahnsinnige Fehlentscheidungen treffen würde. Und wir hätten ein paar Schlauberger, die das rechtzeitig schnallen und die anderen in der Zeit einfach mal spielend aussaugen. Das muss uns klar sein. Das ist keine Sache, die man einfach mal so über Nacht per Schalter umlegen hinkriegt, sondern es ist wirklich richtig schwierig. Wir müssen weiterhin verstehen, dass wenn wir bestimmte wirtschaftliche Phasen haben, in denen wir beispielsweise sehr produktive Phasen haben, also wo den Leuten sehr, sehr viel Neues einfällt, so Phasen gibt es immer mal, dann müsste in dieser Zeit, oder nicht nur müsste, sondern es wird in dieser Zeit, dieser Prozess, den wir eben hatten, noch viel stärker vonstatten gehen. Also wir werden dann derzeit eine stärkere Deflation haben als sonst. Das ist sehr schwierig, sich auf diese schwankenden Deflationswerte anzupassen. Im Normalfall, also in dem Zustand, wie wir ihn jetzt kennen, da gibt es ja diese berühmten Gralsritter und die sagen, kümmert euch nicht drum, wir machen das schon. Also wenn diese Gralsritter tatsächlich ihren Job richtig übernehmen, dann sagen die, Leute, macht euch keinen Stress. Wir sorgen für diese 2% Inflation. Ihr könnt euch alle darauf einstellen. Ihr versteht genau, wie das funktioniert. Und wenn die Wirtschaft einmal anspringt, wir sorgen weiterhin dafür. Und wenn sie zurückgeht, macht euch keine Sorgen. Auch da sorgen wir weiterhin dafür. Das wird alles smooth durchlaufen. Und das ist unser Job, denn dafür sind wir die Gralsritter. Und das fällt weg. Das wird auf einmal auf die einzelnen Wirtschaftssubjekte verlagert. Und das führt dazu, dass es unglaubliche Verwerfungen geben wird.
Finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt mit dem sinkenden Lohn, der mental schwierig ist. Und da würde ich auch so zustimmen, vor allem, wenn man diesen Schalter einfach umlegen würde. Sehr, sehr spannender Punkt. Definitiv, Dennis?
Lass mich da mal rein, weil ja. Ich kann dazu ein sehr aktuelles Beispiel anbringen. Ich habe nämlich diesen Monat gerade eine Website gebaut und ich habe Ähnliches gerade vor einem Dreivierteljahr getan. Und ich habe genau über diese Situation mit meiner Frau gesprochen, weil ich seit einem Jahr nur noch in Bitcoin verdiene. Und ich habe ihr genau das geschildert. Also ich habe zweimal die gleiche Arbeitsleistung erbracht. Jetzt ein Dreivierteljahr später habe ich nur noch ein Fünftel dessen bekommen, was ich vor einem Dreivierteljahr bekommen habe. Und das ist ja genau der Effekt, den Sie beschreiben. Und das ist natürlich eine Anpassung, die man da durchgeht. Wir dürfen aber, glaube ich, einfach nicht verschweigen, dass es auf der anderen Seite, also auf der Fiat-Seite eben halt auch diesen Anpassungsmechanismus gibt. Ne? Also das, was Sie beschreiben mit diesen 2%, die wir uns als Ziel genommen haben und die Gralshüter einhalten, das ist funktioniert ja, würde ich sagen, in der Theorie sehr gut. Und natürlich haben wir da nicht diese ein Fünftel-Effekte, wie ich sie jetzt gerade über das letzte Jahr in Bitcoin beschrieben habe. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass diese Gralshüter es nicht schaffen, sich an die Regeln zu halten und damit eben das benötigte Vertrauen zu erzeugen, was es braucht, um in den Fiat-Währungen auch gut rechnen zu können. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise mal so etwas angucken wie eben nicht den Verbraucherpreisindex, sondern Assetpreisinflation, da sind wir ja weit, weit von diesen 2% entfernt. Wie würden Sie dem begegnen?
Naja, klar, wenn die Gralshüter betrunken in der Ecke liegen, oder alle auf dem Drogentrip sind und wie die Blöden dann ihre Entscheidungen treffen, ja, dann wird es problematisch. Ja, das System hängt davon ab, dass diese Gralsritter einfach ihren Job richtig machen. Und also bei der Bundesbank hatte ich da sehr, sehr großes Vertrauen. Die Bundesbank hat das gut hingekriegt. Die gesamte Zeit, in der die Bundesbank das Sagen hatte, muss man eigentlich sagen, das hat gut funktioniert. Bei der EZB funktioniert es komischerweise nicht. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so komisch, weil dort ganz einfach unterschiedliche Geldphilosophien zusammengekommen sind und die gemeinsam eben dann plötzlich da die Entscheidungen zu treffen haben. Also Es war ja eigentlich klar, dass wenn man jetzt sozusagen Leute, die die Philosophie der Inflationswährung vertreten, mit welchen zusammenbringt, die diese Hartwährung vertreten und die gemeinsam Entscheidungen treffen müssen, dass das am Ende irgendwie nicht so ganz richtig gut ausgehen wird, das war ja, glaube ich, schon klar. Also das habe ich auch schon sehr frühzeitig gesagt, dass das so ein kleiner Konstruktionsfehler ist, der da drin steckt. Ja? Wobei übrigens beides funktioniert. Also das muss ich auch mal sagen. Diese Gralshüter beispielsweise, die können entweder sagen, wir haben eine ganz, ganz niedrige Inflation, so im Bereich von 2%. Die können aber auch sagen, ey, wir sind alle locker flockig. Wir rauchen gerne, wir trinken gerne viel Kaffee und wir essen gerne und kümmern uns nicht so stark darum. Wir haben lieber eine Inflation von so 8%. Das geht auch. Wenn man sich über eine Generation oder vielleicht auch ein bisschen länger daran gewöhnt hat, was das bedeutet, kann man mit stabilen 8% genauso gut leben wie mit stabilen 2%. Vielleicht sogar ein bisschen lockerer mit den stabilen 8%. Also für uns Deutsche, weil wir das ursprünglich nicht gewohnt waren, jetzt also zumindest die nach dem Krieg geboren sind, wäre das sehr schwierig, das zu lernen. Aber für die Leute, die in Italien aufgewachsen sind, die Lira noch kennen, ist das überhaupt nicht schwierig. Die kennen das ganz einfach so. Ganz im Gegenteil, die vermissen das auch. Ja? Und dadurch, dass also diese unterschiedlichen Gralsritter zusammen sind, vielleicht führt das eben auch dazu, dass es am Ende nicht richtig funktioniert hat. Ja? Aber natürlich, klar, dass dieses System lebt davon, dass es dort jemanden gibt, der eine bestimmte Zielsetzung hat und diese Zielsetzung sozusagen aus Ehrgefühl heraus verfolgt. Ich glaube, das ist das, wie man es beschreiben kann. Man kann eigentlich keine wirklichen Anreize setzen, denn es gibt ganz einfach Situationen, da ist tatsächlich auch eine exorbitante Geldmengenausweitung sinnvoll, wenn sie denn kurzfristig ist. Und da bin ich mir relativ sicher, das hätte die Bundesbank bei einer akuten Krise auch gemacht. Aber sie hätten danach zugesehen, dass sie das Zeug eben wieder zurückfahren und dass sie nicht plötzlich auch über ihr Mandat hinausschießen. Und also das macht ja einfach die EZB. Ja, das muss man einfach sehen. Die überschießen sogar ihr Mandat. Und da gibt es natürlich ein anderes Problem, was dahinter ist. Nämlich, man hat gedacht, bei diesen EU-Verträgen ist ja alles easy. Wir schreiben einfach das auf, was wir machen wollen. Dann halten wir uns am Ende da dran. Woran man nicht gedacht hat, ist, dass die Leute, die sich durch den eigenen Vertrag binden, mitunter gar kein Interesse an dieser Bindung haben. Also in anderen Worten, wenn sich alle einig sind und sagen, ja, eigentlich finden wir den Vertrag von damals doof, dann gilt er natürlich auf einmal nicht mehr. Und es ist sehr, sehr schlecht, wenn man einen Vertrag hat, der einen eigentlich binden soll und von den Leuten aber enforced werden soll, wie das so schön heißt, ja, also durchgesetzt werden soll, die eigentlich kein Interesse daran haben, dass man sich selber daran hält. Das ist klar, dann klappt das halt nicht. Das gibt es übrigens auch, also es gibt ja solche netten Spiele heutzutage, ja, so Brettspiele, wo man so kollaborativ spielt. Und da muss man also zusammen zum Beispiel gegen ein Virus gewinnen. Finde ich eine schöne Parodie des Schicksals, dass das so war. Und da finde ich es immer faszinierend. Also ich spiele auch solche Spiele, ja. Und mir geht es eigentlich immer so, dass ich sage, ach, diese doofen Regeln. Ja? Wenn die sagen, ich muss diesen Spielstand jetzt versetzen, das finde ich aber doof, dann gucken wir uns alle tief in die Augen und sagen, nö, diese Regel setzen wir jetzt mal aus, oder? So, dann macht das Spiel natürlich mehr Spaß. Man gewinnt auch meistens auf die Art, aber ist natürlich nicht im Sinne dieses Spiels. Und genauso ist das hier auch. Ja? Also wenn diejenigen, die die Regeln durchsetzen, ein Interesse daran haben, dass die Regeln nicht eingehalten werden, dann werden sie halt nicht eingehalten. So einfach ist das.
Aber vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt gerade erzählt haben und dass man auch annehmen kann, Irren ist menschlich und es ist egal, ob das jetzt aus Bosartigkeit oder aus Dummheit geschieht, verstehen Sie denn, warum wir als, ich sag mal, in unserer Mentalität eher auf der Seite der Sparer Seienden eine gewisse Zuneigung für ein Regelwerk haben, was nicht von menschlichem Enforcement abhängig ist, sondern einfach dadurch, dass es in dezentraler Konsensfindung entsteht und nicht gebrochen werden kann, also wo die Regeln einfach zementiert sind und bei denen wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass ein Rat von Gralshütern nicht betrunken in der Ecke liegt?
Ja, ja, selbstverständlich verstehe ich diesen Vorteil, verstehe ich sofort. Und das hat natürlich auch einen großen Charme. Und nicht, dass Sie mich hier missverstehen. Regelgebundenes Verhalten finde ich absolut sinnvoll und in vielen Fällen das Einzige, was wirklich, also was wirklich Bestand haben kann, was auch wirklich zielführend ist. Weil dieses regelgebundene Verhalten ist eine tolle Sache. Das Gemeine ist, normalerweise sind Regeln halt für eine bestimmte Zeit gemacht. Die Zeit ändert sich aber ein kleines bisschen. Und es muss einen irgendwie gearteten Prozess geben, diese Regeln anzupassen. Das merken Sie ganz oft. Also gucken Sie sich mal gerade diese ganzen Bürokratiegeschichten an. Gucken Sie einfach mal bei Jura beispielsweise an. Da gibt es also bestimmte Formvorschriften beispielsweise, dass also mit blauer Tinte mit einem bestimmten Rußanteil irgendwie eine Unterschrift runtergesetzt werden muss und dass die durch einen Briten im Kurier zu irgendeinem anderen hingebracht werden muss. Ich überspitze nur geringfügig, denn vor Gericht ist das häufig noch relativ ähnlich. Warum ist das so? Na, es gab natürlich eine Zeit, in der war das hochgradig sinnvoll, das genauso zu machen, aber die Zeit hat sich geändert. Und wenn man jetzt keinerlei Möglichkeiten mehr hat, diese Regeln zu ändern, dann werden die Regeln immer dysfunktionaler gegeben, die Umgebung, in der man sich gerade befindet. Und das ist ein ganz großes Problem bei diesen sozusagen mechanistisch regelgebundenen Systemen. Das war übrigens auch beim Gold so. Also es gab hier mal einen Goldstandard, ja, und auch wenn da alle möglichen Schindluder getrieben wurde, sodass man dort so ein Mindestreservesystem hat und sowas, also sozusagen faktisch die Goldmenge ein bisschen erhöhen konnte, das war ja schon auch nach oben gedeckelt. Und es wäre eine Katastrophe gewesen in der industriellen Revolution oder der Zeit danach, wenn die Goldmenge einfach starr geblieben wäre. Sie ist es komischerweise oder zufällig nicht, weil gleichzeitig auch Goldfunde stattgefunden haben. Also die Geldmenge hat sich in dem einen Augenblick zufällig im richtigen Augenblick auch erhöht. Wunder des Schicksals, was passiert manchmal. Aber was wäre passiert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Dann hätte dieser externe Goldstandard damals garantiert das wirtschaftliche Wachstum ganz massiv behindert. Das muss man verstehen. Und es gibt immer einen Trade-off. Also wenn man sich auch so alte also Leute anguckt, ja, die so Bürokratietheorie und sowas gemacht haben. Da gibt es immer wieder diese Diskrepanz zwischen fallweiser Regelung und genereller Regelung. Und es gibt immer diese beiden Denkrichtungen. Ja? Es gibt die einen, die sagen, man muss alles mal generell geregelt haben. Und es gibt andere, die sagen, man muss alles fallweise regeln. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Und dieses, was ich jetzt sage, dieses natürliche in der Mitte liegen, das haben wir halt auch hier. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dass es ein regelgebundenes System gibt, ist erstmal toll. Bin ich dabei. Dieses regelgebundene System kann aber nach einiger Zeit auch genau sich selber zum Verhängnis werden. Und das ist eine Befürchtung, die ich hier drin habe. Also ich hätte lieber ein System, in dem Regeln da sind, wo auch etabliert ist, wie man diese Regeln denn so modifizieren kann, dass sie an die Situation angepasst werden. Und jetzt öffnen wir natürlich die Büchse der Pandora, denn wir wissen nie, wie viel sie angepasst wird und ob diese Anpasser nicht am Ende doch die sind, die eben, naja, betrunken vor ihrem Ritterpalast da liegen.
Richtig, dann sind wir wieder beim alten Problem.
In der Theorie, man muss ja auch sagen, in der Theorie ließen sich ja die Regeln von Bitcoin ändern. Man bräuchte einfach einen absolut mehrheitlichen Konsens, oder? Und das finde ich so das Spannende. Und vielleicht ist ja Bitcoin auch diese Entwicklung, wo sich nun mal jetzt im Finanzsystem die Regeln ändern, weil die Regeln des alten Systems einfach nicht mehr zur heutigen Zeit passen. Oder wenn wir, ich meine, wenn wir technologische Trends ansehen etc., dann müsste eigentlich, ich glaube sogar Keynes, ja, von dem ich und Dennis ja nicht besonderlich viel halten, aber ich glaube sogar der hatte ja mal gesagt, dass er, ich weiß gar nicht, um welchen Zeitraum rum schon damit rechnen würde, dass die Leute in der Regel nur noch irgendwie 2 bis 3 Tage die Woche arbeiten. Oder weil er davon ausgegangen ist, dass natürlich durch Produktivitätssteigerungen Preise so weit runtergehen, dass das diese in Anführungsstrichen Freiheit schafft. Und ich würde sogar behaupten, dass auch das unter einem weitergehenden Goldstandard passiert wäre. Natürlich hat man da das gewisse Problem, dass man das Kapital akkumuliert sein muss, damit Investitionen getätigt sein können, ne, weil sie nicht einfach aus dem Nichts irgendwie geschaffen werden können, also Kredite. Ich würde aber doch behaupten, dass Innovation gezielter und nachhaltiger passieren würde. Und ich weiß nicht, wenn ich mir so mental vorstelle, einen Geldstandard mit gleichbleibender Geldmenge oder deflationärer Geldmenge, dann ist es halt so, dass jedes Produkt, was neu erzeugt wird, ja, eigentlich das Setting aller Menschen auf der Welt verbessert statt verschlechtert. Jetzt ist es ja so, dass wenn ich letztes Jahr gearbeitet habe, dieses Jahr erhöht die EZB die Geldmenge um XY%, sind meine Ersparnisse um so und so viel weniger in Kaufkraft schlechter geworden. Und in einem Hartgeldsystem wäre es einfach so, dass eine prosperierende Gesellschaft und eine aufblühende Produktivität dafür sorgen würde, dass eigentlich für alle die Umstände besser werden, oder? Also zumindest ihr Erspartes kauft ihnen immer mehr als noch im Vorjahr. Und ich glaube, dass das für eine Gesellschaft sorgen würde, die sich ganz anders verhalten würde, ja? Ganz andere Zeitpräferenzen hätte, viel mehr auf Qualität setzen würde, anstatt jetzt, wo wir irgendwie alles aus, alle China-Produkte bei Amazon bestellen, die morgen da sind und nur 20 Euro kosten und wir bestellen sie aber 5-mal im Jahr, oder? Sondern ich würde mir vielleicht irgendwie einmal für 5 Jahre was für 300 Euro kaufen. Ja, also das sind so ein bisschen zumindest die Theorien, die viele von uns Bitcoinern diesbezüglich haben, dass vielleicht das zu unserer heutigen Welt viel besser passt und das vielleicht eine ganz andere Art Gesellschaft aufbringen würde. Zugegebenermaßen würde eine Zwischengeneration da sicher sich umgucken müssen. Ja, das ist schon definitiv so.
Naja, ich kann ja mal einen Gedankengang skizzieren, mit dem ich glaube, dass man zumindest einen Großteil dieses hier vorhandenen Problems auflösen kann. Mhm. Wir haben beim Bitcoin das Problem, dass es eine rein fiktive externe Größe ist, die das Ganze nach oben hin begrenzt. Diese fiktive Größe hat keinerlei Zusammenhang zu unserer Wirtschaftsleistung. Mhm. Das führt zu den Problemen, von denen ich eben gesprochen habe. Also wir haben sozusagen als Gutes mit drin, dass es regelgebunden und exogen ist und da keiner eingreifen kann. Das ist ein echter Vorteil, natürlich. Aber der Nachteil ist, es ist eben auch überhaupt nicht gekoppelt an das, was wir gerade brauchen. Und ich weiß nicht, ob Sie auf diesen Vorschlag gestoßen sind, den ich ja häufiger mal mache. Das ist nämlich das Digni-Geld. Und was ist das? Das ist ebenfalls ein Geld, was ein Vollgeld ist, also genauso wie der Bitcoin ja auch, der aber auf einer Basis aufsetzt, die an sich werthaltig ist. Und zwar, ich sage, dass das Entscheidende dabei ist, dass es das Produktivkapital, also idealerweise der ganzen Welt sein muss, was da drin steckt. Ja, das Produktiv, nicht das, was man verbraucht sozusagen, ja, sondern das, was erzeugen kann. Also mal platt gesagt, die Produktionsanlagen oder die Roboter, wenn wir ein bisschen in die Zukunft denken. Ja, also all das, was eben tatsächlich uns Menschen die Arbeit abnimmt, das ist ja das Kapital. Und dieses Kapital geht sozusagen in einen Kapitalstock hinein und das Geld, was wir verwenden, ist immer auf diesem Kapitalstock aufgebaut. Also mal so vereinfacht gesagt, wir haben einen ganz großen Fonds. Da geht alles irgendwie rein, was an Kapital halt tatsächlich gerade produktiv da ist. Und jede Geldeinheit, die man hat, ist jetzt ein ganz kleiner Bruchteil von diesem so entstandenen Fonds. Und dieser Zusammenhang kann auch völlig automatisiert, sollte idealerweise auch automatisiert sein und exogen sein. Also das sollte sozusagen alles algorithmisch gesteuert sein. Also im Grunde genommen ist das die Bitcoin-Idee, wenn man so will, die aber aufsetzt auf einer Geldbasis, die an sich werthaltig ist. Das wäre meine Idealvorstellung.
Kurze Frage dazu. Wie kann ich die Geldeinheit nominieren, wenn ich sie von den Produkten abhängig mache?
Ja, nicht Produkte, sondern eben, wie gesagt, Produktivkapital. Also wir müssen uns immer vorstellen, Kapital, ja, das heißt ja immer, wir haben irgendwas aufgespart. Also das, was wir nicht mehr konsumieren, ja, das, klar, sparen wir, logischerweise, irgendwas muss damit ja passieren. Ja. Und das, was dabei entsteht, das ist ja normalerweise die Fähigkeit, Sachen in Zukunft besser machen zu können.
Ja.
Ja, also die Tatsache, dass wir jetzt Maschinen haben beispielsweise, das ist ja nur daraus entstanden, dass halt irgendwann mal Leute sozusagen Freizeit hatten und dann haben sich in dieser Freizeit überlegt, wie kann ich denn das, was ich mache, besser machen? Und da war es vorher halt nur eine Axt und dann haben sie später einen Esel und dann haben sie gesagt, jetzt modifizieren wir auch noch den Esel, hat der nächste die Dampfmaschine gebaut und so weiter. Ja? Und das, was wir dort haben, dieser Esel, die Hacke und die Dampfmaschine, das ist eben das Kapital. Und jetzt ist die Idee bei der ganzen Geschichte, dass man ganz einfach sagt, okay, und wir nehmen dieses so entstandene Kapital und nehmen das als die Basis dessen, worauf dann anschließend algorithmisch natürlich das Geld aufsetzt. Das wäre für mich die Idealvorstellung. Und das würde sehr viele Fliegen mit einer Klappe lösen. Wir hätten in dem Geldsystem nämlich plötzlich nicht mehr dieses Losgelöstsein von der Wirtschaft, sondern wenn eben viel an Kapital gerade entsteht, entsteht auf die Art und Weise eben auch viel Geld. Und wenn nicht viel Kapital entsteht, also wenn wir so in einer eher unproduktiven Phase sind, ja, in der nicht viele neue Ideen haben, na, dann bleibt es eben gleich. Und das heißt, das passt sich da automatisch an. Und vor allen Dingen, es sorgt dafür, dass eben auch die Leute selber sozusagen alle zu Kapitalisten werden. Ja? Das ist ja bisher immer das Gefühl, was wir haben, man ist entweder Kapitalist oder Arbeiter. Das ist natürlich Blödsinn. Es ist immer eine Mischform daraus, aber das sorgt sozusagen dafür, dass jeder a Konto des Geldsystems immer mehr zum Kapitaleigentümer wird. Und da muss man natürlich ein paar Feinheiten beachten. Ja? Man muss jetzt aufpassen, dass Anreize noch weiterhin bestehen, dass überhaupt irgendwer irgendwas macht. Also wir müssen natürlich mal weniger arbeiten, aber auch da ist es das offenbar unsere menschliche Natur, dass wir sozusagen Anreize setzen müssen. Das muss da drin sein. Es muss auch einen Anreiz geben, dass jemand, der jetzt eine neue Idee hat, dass ihm sozusagen nicht gleich wegsozialisiert wird. Dann hat nämlich keiner mehr eine neue Idee. Aber das sind sozusagen die Feinheiten. Ja? Also man kann dann sozusagen selber sich halt sozusagen einen neuen Kapitalstock aufbauen und hat dann auch erstmal mehr als die anderen. Aber das schmilzt sozusagen im Laufe der Zeit immer mehr ab, wie so ein Patent. Da kennt man das ja auch, ja, dass man eine neue Idee hat. Und im Laufe der Jahre geht das sozusagen immer mehr in die Public Domain über, so dass das dort eben auch so ist, man auf die Art und Weise immer diesen Akku, der in diesem Kapitalstock drinsteht, immer weiter entsprechend füllt. Das ist eben, wie gesagt, die Idee von diesem Digni-Geld. Und das ist eigentlich für meine Begriffe ein ganz naheliegender Gedankengang, der eigentlich das Schönste aus beiden Welten miteinander verbindet. Ja? Und die meisten, denen ich das erzählt habe, die fanden es auch toll. Ja? Offenbar habe ich es bisher zu wenigen Leuten erzählt.
Ich verstehe den Grundgedanken. Ich habe nur ein bisschen Probleme zu fassen, wie ich objektiv neues Produktivkapital, also die Währung, die es dann dazu gibt, wie ich die nominieren kann und wie ich objektiv entscheiden kann, welches Produktivkapital wie viel neue Einheiten generiert. Aber ich verstehe die Grundidee. Dennis?
Ja, das ist im Grunde genommen die gleiche Frage, die ich mir stelle und auch dieses sogenannte Oracle-Problem. Also Sie haben eben gesagt, das ist die Verbindung von dem Besten aus beiden Welten. Und genau da liegt für mich der Knackpunkt. Wie kommt eben diese Verbindung zustande? Sie sprachen davon, dass algorithmisiert Dinge passieren. Wie passiert denn dieser Connect, also der Input von Kapital als Größe zu dem, was dann algorithmisch passiert? Also der Connect zwischen analoger und digitaler Welt, wie sieht das aus?
Naja, also wir haben zum einen diesen rein algorithmischen Teil, also das, was wir dort als Kapitalstock haben, die Verbindung zu der Geldmenge, die muss für meine Begriffe rein algorithmisch sein. Also da darf keine mehr eingreifen. Das ist extrem wichtig, weil wir sonst eben immer diesen Effekt haben, dass früher oder später irgendwie doch wieder einen Anreiz hat, sich da sozusagen zu bedienen. Ja, also der Übergang Kapitalstock zum Geld, der ist im Grunde genommen genauso gelöst wie beim Bitcoin, dass das nicht anfassbar ist. Also das ist algorithmisch fixiert und damit fertig. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, ja, wie kommt denn Geld von dem sozusagen privaten Kapitalstock, was hier zweifellos weiterhin besteht, in dieses, diese Basiswährung mit rein? Ja? Da muss man sich aber auch vorstellen, das ist im Grunde genommen den Prozess, den wir überhaupt nicht auch kennen, also die zahlen Steuern. Und diese Steuern beispielsweise, die werden jetzt von Unternehmen nicht einfach in Form von Geld bezahlt, das gibt es ja dann gar nicht mehr, sondern das wird eben in Form von Eigenkapitalanteilen bezahlt. Also auch da muss man vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen. Das ist ja eine ganz verblüffende Sache, ja, dass wir es im Augenblick immer schaffen, dass bei Unternehmen, die sagen, wir trennen Eigenkapital von Fremdkapital und Fremdkapital ist sozusagen diese Gelddomäne, die man hat, da lassen sie die anderen ran. Ja, das heißt es ja auch so, sind die Fremden. Aber ins Eigenkapital lassen sie die anderen eigentlich nicht so richtig ran. Und ich sage, vergessen wir doch mal diese blöde Trennung. Sorgen dafür, dass wir dieses Eigenkapital jetzt tatsächlich einfach auch den anderen eben geben müssen. Also damit zahlen wir unsere Steuern. Und auf die Art und Weise wird sozusagen dieser Akku gefüllt, der dahinter steht. Das ist übrigens am Ende weniger schlimm, als es jetzt aussieht. Also es gibt einige, die haben mir gesagt, das ist ja Neomarxismus, das ist was ganz Schlimmes, was ich hier gerade erzähle. Ja. Das ist nicht so wahnsinnig schlimm, denn ich meine, wenn Unternehmen Steuern zahlen, vielleicht sollte ich sagen, falls Unternehmen Steuern zahlen, denn sehr viele große tun das ja gar nicht, aber wenn sie es tun, dann ist es natürlich auch so, dass im Prinzip könnte man ja auch sagen, ja, verkaufen wir halt ein paar Aktien und das Geld nehmen wir und damit bezahlen wir die Steuern. Und dann kann man eben auch gleich die Aktien direkt nehmen, mit denen man Steuern bezahlt. Ja. Also das wäre letztlich die Idee, die dahinter steht. Und vor allen Dingen, es gibt aber noch einen anderen netten Effekt, an dem man nicht automatisch denkt, der sich aber daraus ergibt. Nämlich, weil es ja dann kein Geld gibt, was von diesem Eigenkapital getrennt ist. Das Geld basiert ja auf dem Eigenkapital. Ja? Weil es also diese Trennung nicht mehr gibt, gibt es auch keine Schwankung mehr zwischen den beiden. Denn wir sind im Augenblick in der paradoxen Situation, dass wir das Gefühl haben, alles, was Eigenkapital orientiert ist, das ist riskant. Das gilt übrigens auch für den Bitcoin. Ja? Also wir haben immer den Eindruck, der Bitcoin ist riskant, der Bitcoin schwankt stark zu unserem Geld. Man kann das ja auch andersrum sehen. Man kann es ja auch so sehen, unser Geld schwankt wie blöd gegenüber dem Bitcoin. Oder unser Geld schwankt extrem stark gegenüber den Aktien. So rum kann man das ja auch sehen. Und in dem Augenblick, wo diese Verbindung auf eine andere Weise hergestellt wird, in dem Augenblick gibt es dieses vermeintliche Risiko überhaupt gar nicht, was im Augenblick bei uns paradoxerweise im System drin ist. Ja? Also unser System wirkt so, unser Geldsystem wirkt so, als wäre es riskant, sich an den Produktivmitteln zu beteiligen. Und wenn man das so ausspricht, dann merkt man, was das für ein unglaublicher Blödsinn sein muss. Und es liegt nur daran, dass wir eben diese artifizielle, diese künstliche Trennung haben von Eigenkapital und Geld.
Ich würde bei dem Thema, dass das eben so stark schwankt, anführen, dass wir das Problem haben, dass wir eben nicht eine verlässliche Größe haben, an der wir uns wirklich orientieren können, weil beispielsweise ja dann eben in dem, was wir mit Fiat-Geld kennen, die EZB, ich sag mal, despektierlich rumfummeln kann und das eben halt nach ihrem Gutdünken entscheiden kann. Und da würde ich nochmal auf diesen Punkt, den Fab vorhin hatte, eingehen wollen und mal sagen, dass diese Verlässlichkeit, wie wir sie bei Bitcoin haben und der dezentrale Konsens, der eben gegebenenfalls vielleicht zu einer Regeländerung führt, also nehmen wir mal das Beispiel, dass dieser dezentrale Konsens eine wesentlich demokratischere Instanz ist, als wir sie beispielsweise in dem erleben, was aktuell die EZB macht. Ne? Also das ist ja ein Prozess, der mit niemandem quasi auf demokratische Art und Weise jetzt gerade abgestimmt wurde und beispielsweise Sparer massiv benachteiligt und denen ziemlich in die Karre fährt. Wie würden Sie dazu stehen? Also speziell auf diesem Punkt jetzt, dass das, was wir erleben, einfach absolut nicht mit dem vereinbar ist, was unser Demokratieempfinden auf die Finanzen bezogen widerspiegelt.
Also dieses Demokratische in solchen Systemen, es klingt natürlich immer toll. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich es auch gerne so. Aber Sie müssen sich klar darüber sein, die meisten Systeme dieser Art bleiben nicht lange besonders demokratisch. Mhm. Also gucken Sie beispielsweise mal auf Wikipedia. Das ist ja die Idee, Wissen wird demokratisiert und jeder kann beitragen, kann was davon kriegen und so weiter, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Was passiert eigentlich? Es passiert, dass im Hintergrund eine extrem autoritäre Struktur entsteht. Sie ist bei Wikipedia noch so, dass man sagen muss, ja, die lässt noch relativ viel durch. Aber es ist eine erstaunlich autoritäre Struktur entstanden, dafür, womit die angetreten sind. Ich will das mal ganz vorsichtig formulieren. Mhm. Wir gucken uns mal das Internet an. Das Internet ist angetreten als, jeder kann seine eigene Internetseite machen und kann da die tollsten Sachen erzählen. Also ich kann mich erinnern, ja, als das Internet angefangen hat, in der Motorradfahrer, da haben also jede Menge Motorradfahrer einfach ihre eigene Seite gemacht und wir haben gedacht, boah, ja, wir brauchen gar nicht mehr diese blöden großen Motorradzeitungen, jetzt ist alles demokratisiert. Ja. Von unten nach oben lösen wir das Ganze, ja, Grassroots und so, und wir machen das jetzt alleine. Na und gucken wir uns heute das Internet an. Es wird dominiert von einigen wenigen Playern. Und zwar brachial, knüppelhart und undemokratisch. Also machen wir uns überhaupt nichts vor. Ein Laden wie Amazon ist ein unglaublich undemokratischer Laden. Und Amazon ist wahrscheinlich mit Microsoft zusammen noch die harmlosesten beiden von denen, weil die wenig politische Motivation zu haben scheinen. Aber gucken wir uns einen Laden an wie Google. Das ist knüppelhart. Oder Twitter. Ja, wo mir immer noch die Haare zu Berge stehen, dass die einfach mal den amerikanischen Präsidenten abklemmen können und die ganze Welt Beifall klatscht und gar nicht merkt, dass, was wir uns dort für einen unglaublichen Moloch herangezüchtet haben. Also diese Idee von diesen demokratischen Systemen, die klingt immer gut und das ist auch die Markttheorie, die basiert ja auch darauf, dass man da ganz viele kleine Teilnehmer und sowas, aber früher oder später auf Märkten sehen Sie immer, es gibt eine immer höhere Konzentration und der Markt wird früher oder später eigentlich fast immer bestimmt von ganz wenigen Playern, die eben noch viel undemokratischer sind als, naja, nach irgendwelchen anderen Methoden hergestellt. Und ich meine, bleiben wir auch da mal bei der Geschichte bei Bitcoin. Es gibt wenige Player, die eine unglaubliche Marktmacht da drin haben. Das ist den meisten, glaube ich, gar nicht so wirklich bewusst. Also man nimmt das mal so am Rande wahr. Aber es gibt dort einige, die zusammengenommen verdammt viel Rechenpower haben. Und es ist bei Bitcoin natürlich sehr schwer, jetzt plötzlich zu sagen, na, jetzt haben wir hier so viel Rechenpower, dass wir machen können, was wir wollen. Aber es gibt eben doch relativ wenige Leute, die auf sehr, sehr große Teile Einfluss nehmen können. Und also beispielsweise diese Hashrate, wenn man sich die anguckt, ja, die hat ja solche komischen Zacken, diese Kurve. Ich habe nie verstanden, was diese Zacken genau aussagen. Aber eine mögliche Interpretation, die mir sehr charmant vorkommt, die ist, das ist immer der Versuch, ein ganz kleines bisschen manipulativ einzuwirken. Ob es klappt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber dass es so stark schwankt, das ist für mich ein Indikator dafür, dass da solche Sachen im Kleinen die ganze Zeit ablaufen. Und gucken wir uns an, bei anderen Blockchains, ja, die eben nicht diese Größe haben wie jetzt Bitcoin, da ist das ein absolut realistisches Szenario, dass einfach eine kleine Gruppe von Leuten unglaubliche Marktmacht darauf haben kann. Und deshalb, das klingt so schön, dass man sagt, ja, da wird am Ende im Konsens über alle ganz demokratisch abgestimmt, an welcher Stelle wir unser System ändern wollen. Am Ende werden es ganz, ganz wenige sein, die da drin das Sagen haben und die das System dann natürlich so verändern, wie es ihnen gerade recht ist.
Mein Punkt war auf den vorherigen mit den Regeländerungen bezogen. Ne? Und
ja, klar, die Regeländerungen, naja, meine ich natürlich, klar. Aber gucken wir uns das doch an. Das wird ja nicht so sein, dass es dort so eine basisdemokratische Abstimmung geben kann. Ja? Da ist ja dieser Mechanismus gar nicht für eingerichtet. Sondern im Gegenteil, dort werden eben bestimmte Player a konto ihres Gewichts auch Regeländerungen vorschlagen und durchsetzen. Und das wird kein basisdemokratischer Prozess sein. Es sei denn natürlich, man schafft es parallel dazu, nochmal so etwas Ähnliches wie eine Demokratie aufzubauen, die sozusagen auf der Metaebene arbeitet. Naja, auch das muss man sich ja klar machen. Es kommt einem ja häufig so vor, dass man sagt, ach, diese Demokratie, das ist ja so altmodisch und weiß ich was nicht alles und langsam und doof und brauchen wir alles nicht. Wir müssen einfach verstehen, dass Märkte nicht von alleine funktionieren. Märkte von alleine haben immer eine ganz starke Tendenz dazu, unglaubliche Monopolisierungen herbeizuführen und im Grunde genommen die Marktregeln auszuhebeln. Und deshalb braucht man einfache Marktregeln, die verlässlich durchgesetzt werden. Und damit sind wir leider auch dort wieder bei einem Gralshüter und wir sehen, an ganz vielen Stellen kommt man eben ohne Gralshüter nicht so wahnsinnig gut aus.
Aber das, was
Sie beschreiben... wenn ich immer auf meinem Digni-Geld rumreite. Ja? aber auch da ist es ganz einfach so, dass ich mich auch gefragt habe, ja, wie macht man denn an solchen Stellen das? Auch da gibt es natürlich die eine Stelle, an der man sich darüber unterhalten muss, wie gelangt denn das Eigenkapital in diesen Kapitalstock rein. Also das ist die Stelle, wo sozusagen mit der Hand rumgemurkst werden muss und wo demokratische Prozesse ablaufen. Aber dann gibt es eben das reine Geldsystem, was dort rein axiomatisch und algorithmisch ablaufen kann. Ja? Und das passt sich dann eben automatisch an bestimmte Bedingungen an, wo man an anderer Stelle sehr, sehr viel eingreifen müsste. Ja? Das ist der Grund, weshalb ich eben auch sozusagen aus Geld und der Demokratie theoretischer Sicht das einfach für einen Vorschlag halte, der sinnvoll ist. Ja?
Aber das, was Sie eben auf die Regeländerungen beschrieben haben, das gleicht ja viel eher so eine Art Proof-of-Stake-System, wo quasi Mehrheitshalter das Sagen haben, wohingegen bei Bitcoin mit dem Proof-of-Work und der Teilnahme am Netzwerk jeder Einzelne, der an diesem System teilnimmt, sich bewusst dafür entscheidet, welchen Code und damit auch welche Regeln er laufen lässt und enforced. Ne? Also wenn wir kennen ja diese Situation, wie es sie beispielsweise das letzte Mal mit dem Bitcoin Cash Hard Fork gegeben hat, wo sich ein gewisser Teil, der mit einem Regelsatz nicht mehr einverstanden ist, davon abforkt und ein separates Netzwerk bildet. Und darauf wollte ich hinaus. Also, dass jeder, der mit diesen Regeln nicht einverstanden ist, in diesem Fall die Möglichkeit hat, quasi seine Koffer zu packen und zu gehen und meinetwegen auch in einer Minorität abzuforken. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja beispielsweise das, wo die Kryptowährung Ethereum drauf hinaus will, nämlich ein System zu schaffen, wo eben halt quasi ein Mehrheitswahlrecht, also das Proof of Stake am Ende, also das darauf hinausläuft. Das sehe ich in Bitcoin nicht gegeben.
Ja, natürlich. Also erstmal Proof of Stake. Ich glaube, dass sich das am Ende wahrscheinlich stärker also verbreiten wird, als das im Augenblick vielleicht so bei vielen auf dem Radar ist, also aus verschiedenen Gründen. Ja. Gibt es also für meine Begriffe gute theoretische Gründe dafür. Ja. Was war das Argument gerade vorher, was Sie da hatten? Sorry, jetzt habe ich mir selber durcheinander gebracht.
Also eigentlich, das wollte ich darauf hinaus, dass das, was Sie vorher beschrieben haben, eher einem Proof of Stake gleicht und das ist ja nicht das, was wir in Bitcoin haben.
Ah ja. Also auch bei dem Proof of Work. Man muss sich klar darüber sein, dass für den einzelnen Kleinen es normalerweise sehr, sehr aufwendig ist, sich wirklich genau zu überlegen, will er jetzt die eine oder die andere Richtung, die Diskussionen zu verfolgen und weiß ich was nicht alles. Es ist unglaublich aufwendig und lohnt sich für einen Kleinen eigentlich nicht. Mhm. Und was Sie deshalb immer wieder beobachten können in solchen Systemen, das ist, dass das delegiert wird an eine andere Einrichtung. Und diese andere Einrichtung, das sind dann diejenigen, die sozusagen viele Kleine zusammengefasst haben. Und da gibt es normalerweise eine Ebene drüber, die fassen viele von denen zusammen. Und sie haben unglaubliche Monopolisierungseffekte, die da drin stecken. Und gucken Sie doch einfach an, wie das auch in der Politik abläuft. Wir haben zu vielen Dingen eine eigene Meinung. Aber es lohnt sich überhaupt gar nicht, unsere Arbeitskraft reinzusetzen, um irgendwelche einzelnen Dinge zu ändern. Sondern wir müssen sagen, nein, wir müssen jetzt irgendwen beauftragen, das für uns zu tun. Und derjenige, den wir damit beauftragen, das ist immer derjenige, bei dem sich automatisch auch Macht ansammelt. Und das nochmal, es führt einfach dazu, dass wir immer mehr Machtkonzentration haben und ein System, so demokratisch es am Anfang aussah, so sehr wird es am Ende doch abdriften in etwas, was relativ stark monopolisiert ist. Und da muss man in solchen Systemen einfach unglaublich stark darauf achten, dass Regeln vorgesehen sind, die diese Monopolisierung verhindern.
Dennis, vielleicht ganz kurz. Wahrscheinlich war es von uns auch nicht smart. Also natürlich ist irgendwie Bitcoin demokratischer vielleicht als das Fiat-System, aber natürlich in diesem Sinne keine Demokratie, ne? Weil man ja ganz klar sagen muss, bei Bitcoin gibt es kein Mehrheitsvotum in diesem Sinne, oder? Ich finde, der Gigi, ein Kollege von uns, der bei uns im Podcast mit ist, der sagt das immer so schön, er sagt, Bitcoin ist ein Mexican Standoff. Also da stehen drei Mexikaner mit ihren Knarren und jeder mit zwei Knarren auf den anderen. Und zwar einmal die Miner, einmal die Node-Betreiber und einmal die Nutzer, oder? Und das ist das, was viele auch so genial finden, dass man es da geschafft hat, eben diesen spieltheoretischen Standoff vielleicht, ne, wissen wir natürlich nicht abschließend, wer weiß, was in 100 Jahren passiert, aber dass man geschafft hat, diesen spieltheoretischen Standoff hinzustellen, sodass es eben hoffentlich mit der Zeit diesen Monopolisierungseffekt nicht geben kann, oder? Weil immer jemand eigentlich dann am besten spielt, wenn er eben nicht versucht, die anderen zu überrumpeln. Habe ich das so richtig erklärt, Dennis?
Ja, ich wollte Ihnen auch durchaus an der Stelle recht geben. Ich glaube, das ist auch der Teil, wo man noch am berechtigsten eine große Gefahr sehen kann, nämlich eben diese Monopolisierung, die am Ende ja auch wieder dadurch entsteht, dass Leute Verantwortung abtreten und sich in eine sogenannte Aufbewahrung, also beispielsweise die Coins auf einer Börse halten und sich nicht selber drum kümmern, nicht den eigenen Node laufen lassen, sondern auf die Regeln, die dann halt der Börsenbetreiber durchsetzt, zu verlassen. Klar, das ist genau der Punkt und da werden wir unsere Kämpfe auch fechten müssen. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Teil dessen sein, was es auch zu lernen gilt. Für mich der große Punkt ist aber eben auch, dass wir durch Bitcoin jetzt zum ersten Mal überhaupt in einer Situation sind, wo wir uns diese Frage stellen können, weil das bisherige System hat uns diese Wahl überhaupt gar nicht gelassen, ne? Also wir können da in dem Rahmen gar nicht unser eigenes Geld selber halten, sondern wir sind immer in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und ja, klar, with great power comes great responsibility. Aber da liegt halt eben auch einfach eine sehr, sehr große Chance drin, dass wir uns eben aus diesem Abhängigkeitsverhältnis zu Drittparteien befreien können und jetzt eben selbstermächtigt uns um unser Schicksal beziehungsweise Geld kümmern können.
Ja, wie gesagt, theoretisch und praktisch werden wir es doch zum gewissen Grad delegieren. Ja. Ich meine, ich will es jetzt auch nicht schlecht machen. Also das Gute ist ja bei solchen Konzepten wie Bitcoin oder sowas, dass überhaupt mal eine Alternative da ist. Ja, dass überhaupt irgendwas da ist, womit man andere bestehende Systeme konfrontieren muss und kann, mit denen die sich auch beschäftigen müssen. Also das ist ja auf jeden Fall unglaublich viel wert. Ja. Und es kann ja auch sein, dass die ganzen Problemchen in Bitcoin auch so gelöst werden, dass die alle früher oder später wegfallen. Vielleicht kommt ja sogar irgendwann mal einer auf den Gedanken, liest mal ein Buch über Digni-Geld und sagt, ist ja eine super Sache, das packen wir da in die Basis rein, die Bitcoin-Basis. Ja? Dann ist ja alles ganz toll gelöst. Also, wie gesagt, das kann schon sein. Meine Warnung geht nur dahin, dass ich eben sage, das ist kein Selbstläufer. Das ist etwas, da muss einem diese Gefahr bewusst sein und die muss man sozusagen täglich gestalten und auch dafür kämpfen, dass das so bleibt. Mhm. Ja, nicht, dass da plötzlich irgendwelche riesigen Mining-Farmen sich einfach zusammenschließen und sagen, so, und heute gehört uns die Welt.
Ja, das stimmt schon, klar.
Das ist schon ein valider Punkt. Also ich glaube tatsächlich, dass eine Mining-Zentralisierung, auch wenn es jetzt aktuell gerade abnimmt, aber ja, das ist, glaube ich, schon so ein wichtiger Punkt, weil du da einfach auch irgendwann an den Punkt kommst, dass sich das natürlich, je größer der Scale ist, in dem du das machst, ne, desto rentabler wird das auch. Und das ist schon was sich zentralisiert ein bisschen, ja. Da arbeitet man schon in vielerlei Hinsicht dran, aber das ist definitiv so.
Gut, ja, ich hätte hier noch weitere Themen auf der Liste stehen, aber ich glaube, damit machen wir jeweils dann wieder neue Fässer auf und wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Ich würde es dann dabei für heute erstmal bewenden lassen und mir vorbehalten, Sie vielleicht gerne nochmal wieder dazu zu holen.
Ja, gerne. Also ich fand es eine spannende Sache, ja.
Ja, super. Und ich glaube auch, das war durchaus mitunter auch eins der kontroverseren Interviews, die wir hier hatten. Aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Also es muss meinetwegen auch überhaupt nicht immer so sein, dass wir mit unseren Gästen immer komplett d'accord sind. Ganz im Gegenteil, das macht die Sache am Ende ja nur langweiliger. Von daher danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit und dieses Gespräch. Und freue mich drauf, wenn wir das hier vielleicht nochmal mit noch weiteren Themen auf die Reihe kriegen.
Ja, also würde mich auch freuen. Also vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ich finde das auch super spannend. Und klar, gern in der Zukunft. Wir haben noch genug Themen, können wir bestimmt nochmal eine Stunde mitfüllen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank.
Einen schönen Abend noch und ciao.
Bis demnächst. Tschüss.